Vortragsreihe im Sommersemester 2014. Der Erste Weltkrieg am Oberrhein. Zweiter Vortrag: Dr. Robert Lapart. Ausländer, Spione, Kriegsdienstverweigerer. Der Grenzraum Basel im Ersten Weltkrieg.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich danke Herrn Neissen für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Und ich beginne typisch schweizerisch mit zwei Entschuldigungen. Man verzeihe zunächst meine Einseitigkeit, wenn ich im Folgenden fast ausschließlich aus der Perspektive Basels, als einer kriegsverschonten Stadt, spreche. Und man verzeihe, wenn ich aus dieser Perspektive Ereignisse und Reaktionen vortrage, die einem deutschen Publikum, dem die Leiden der Weltkriege bis in die eigenen Familiengeschichten noch gegenwärtig sind, vielleicht ungebührlich dramatisiert erscheinen. Basel hat als Grenzstadt eigene Kriegserfahrungen gemacht und es dürfte sinnvoll sein, wenn zwei regional miteinander verbundene Städte wie Freiburg und Basel über dem gemeinsamen voneinander auch die Unterschiede an historischer Erfahrung und Prägung zur Kenntnis nehmen. Im kürzlich erschienenen Magazin der Zeit zum Ersten Weltkrieg bekam ich dazu eine interessante Tagebuchstelle aus dem Jahre 1915 zur Kenntnis. Sie stammte von einer deutschen Patriotin, die über die unterschiedlichen Stimmungen in den Kriegs- und Nichtkriegsländern Folgendes bemerkte: In welch gewaltiger Gegenwart leben wir doch? Seit Jahren steht das drohende Gespenst eines Weltbrandes am Himmel. Nun stehen wir mitten drin. Kein Fleckchen auf der ganzen Erde, wo gesegneter Friede wäre. Denn auch in den wenigen neutralen Staaten hat sich Teuerung, Angst und Schrecken eingeschlichen. In noch weit höherem Maße als bei uns. Wir fühlen uns als eine große Familie. Jeder Parteihader, jeder Religionsunterschied ist untergegangen in dem großen, starken Gefühl der Zusammengehörigkeit. Ich diskutiere das Zitat nicht, ich will nur darauf hinweisen, dass man auch in den kriegführenden Ländern wusste, dass die neutralen Länder vom Krieg in bestimmten Formen auch betroffen waren. Und davon spreche ich heute. Sprechen wir von diesen Kriegserfahrungen in der Nordwestecke der neutralen Schweiz, sprechen wir von den Erfahrungen der Grenzstadt am Rhein, an deren Rand drei Länder zusammenstoßen. Ein Bild vor 1902 gemacht. Sie sehen die Basler mittlere Brücke, auf der einen Seite noch in Holz gebaut und auf der anderen Seite Richtung Kleinbasel sehen Sie die Industriestadt und die steingebaute Brücke. Basel, das war 1914 eine Stadt, die mit 140.000 Einwohnern als Großstadt galt. Freiburg zählte damals um die 85.000 Einwohner. Basels Bevölkerung hatte sich im vorangegangenen halben Jahrhundert mehr als verdreifacht. Die Stadt galt als reiches Industrie- und Finanzzentrum und hatte einige Anstrengungen unternommen, die zahlreich zuwandernden Immigranten aus anderen Schweizer Kantonen, aus dem Elsass und dem Südbadischen, via Bürgerrecht, Wahlrecht und konfessionelle Gleichstellung besser zu integrieren. Noch aber betrug der Ausländeranteil in der Stadt mit 60.000 Ausländern an die 40%. 50.000 von ihnen waren Reichsdeutsche, die Elsässer eingerechnet. Basel war ein regionales Zentrum, welches zahlreiche Grenzgänger beschäftigte, von den Gemüseproduzenten der benachbarten Gemeinden im Sundgau und Badischen beliefert wurde und vielfältige, selbstverständliche Verbindungen und Eigentümerbeziehungen mit der deutschen und französischen Nachbarschaft pflegte. Es herrschte weitgehende Personenfreizügigkeit, wie im übrigen Europa auch. Der 1. August 1914 unterbrach auf einen Schlag diese alten, eingespielten Verbindungen, und zwar mit historisch dauerhafter Wirkung. Basel wurde zur Stadt am Rande und der Krieg generierte einen empfindlichen, seinen Unberechenbarkeiten ausgelieferten Grenzraum, der die individuelle und kollektive Wahrnehmung, die mentale und psychische Disposition der Menschen prägte. Davon soll im Folgenden die Rede sein. Zuvor aber einen Blick auf die Karte. Sie sehen hier die Schweizer Grenze, den Jurabogen, dieser Gipfel ist der sogenannte Pruntrutta-Zipfel, dann die Grenze hin nach Basel. Und der ganze Raum, der an die Schweizer Grenze anschließt, war der sundgauische Kriegsschauplatz. Ein Platz, der vor allem bei Kriegsbeginn die Basler Bevölkerung verängstigte und mit täglichem Kanonendonner bediente. Basels wichtigste Nachbargemeinde in Kriegsland waren Lörrach, Weil, also Lörrach ist natürlich dann entsprechend hier drüben, hier ist Weil, Lörrach. Dann haben wir Saint-Louis und hier noch Neuf Village, Village Neuf, Neudorf. Ich komme hin und wieder auf diese Gemeinden kurz zu sprechen, dass Sie es wissen. Und der Pruntrutta-Zipfel, das ist mir wichtig, der macht hier eine Ecke, wo die Lark von den Vogesen her hier runterkommt. Und das ist der sogenannte Lark-Zipfel hier, genau hier diese Ecke. Und hier war der sogenannte Kilometer Null-Bereich, wo die französische und deutsche Front zusammenstießen im Elsass und zugleich die Schweiz die Grenze bewachte. Das Aquarell eines Soldaten veranschaulicht die Situation. Blick auf das Larktal, im Hintergrund die Vogesen mit dem höchsten Punkt des Hartmannsweiler Kopfs, im Vordergrund der Schweizer Beobachterposten vor einem Stachel, in den Wäldern links Franzosen, rechts Deutsche, dazwischen Patrouillengelände, gleich von drei Seiten militärisch beobachtet und beargwöhnt. Ein nächstes Bild. Diese Postkarte mythisiert und verdeutlicht zugleich die Situation der Schweizer Truppen während der vierjährigen Grenzbesetzung. Der einsame Soldat auf Wache, im Hintergrund ein Beobachtungsturm. 4 Jahre beobachten und wachen, dazwischen marschieren und Waffendrill bis zum Abwinken. Das war das Kriegserlebnis der Schweizer Wehrmänner. Kriegsverschont zum Glück, aber strapaziert durch ständigen passiven Energieaufwand oder aktivistische Taten- und Ereignislosigkeit. Das untergrub bei insgesamt rund 600 Diensttagen pro Mann die militärische Moral der Soldaten zunehmend. Die Grenzbesetzung vermittelte Basel einerseits ein Gefühl der Sicherheit, aber andererseits drückten Dienstverdrossenheit, Verdienstausfall, Arbeitsplatzverlust der Wehrpflichtigen auch auf die Stimmung in der Bevölkerung. Ich kehre damit zurück zum städtischen Grenzraum Basel im engeren Sinne und möchte ihn als vom Krieg geprägten sozialen Befindlichkeitsraum in einem vierfachen Zugriff vorstellen. Erstens, die Grenze schied, was zusammengewachsen war, und erzeugte Risse im kriegsverschonten Basel selber. Zweitens, Basel war eine Kontaktzone von Krieg und Nichtkrieg. Hier begegneten sich Kriegsverschonte und Kriegsversehrte. Drittens, die Grenze erzeugte Kontrolle und Abwehr. Sie schuf einen Überwachungsraum. Und viertens, der Grenzraum war für seine Bewohnerinnen ein empfindlicher Stressraum. Zum ersten Punkt, die Grenze als Schnitt- und Trennlinie. Mit der Grenzschließung vom 1. August fand sich Basel von einer Stunde auf die andere von wichtigen Ressourcen abgeschnitten. Sie war abgeschnitten von wichtigen Ressourcen. Die Gemüsefrauen aus dem elsässischen Neudorf konnten nicht mehr auf den Markt kommen. Die Grenzgänger aus dem Elsass und Badischen blieben ihren städtischen Arbeitsstellen fern. Basler Bauern konnten nicht mehr auf ihre Grundstücke jenseits der Grenze. Industrielle Rohstoffimporte über Deutschland fielen plötzlich aus. Die Straßenbahnlinien nach Lörrach und Saint-Louis, damals St. Ludwig, gelangten nicht mehr an ihre bisherigen Endstationen. Auch der Badische Bahnhof in Basel lag mit einem Male verwaist, weil die deutschen Züge die Leopoldshöhe bei Weil als neuen Grenzbahnhof zugewiesen bekamen. Historisch gewachsene regionale Zusammenhänge waren damit zerrissen. Die ökonomischen Folgen im Grenzraum wurden in der Folge dadurch etwas gemildert, dass die deutschen Militärbehörden entlang der Schweizer Grenze eine schmale, neutrale Zone bildeten, welche Basels unmittelbaren Nachbardörfern wieder den kleinen Grenzverkehr gestattete, zugleich aber jeglichen Kontakt zu den jenseits der Zone liegenden elsässischen Gemeinden im Norden verbot. Wer innerhalb der neutralen Zone wohnte, konnte nun also wieder nach Basel arbeiten oder gehen oder den städtischen Markt mit Gemüse beliefern. Nach Norden und Westen aber wurde die Zone militärisch abgeriegelt und im Osten war der Rhein. Berittene Patrouillen überwachten die Sperrlinie und hatten den Befehl, jeden zu erschießen, der sie zu überschreiten versuchte. Alle Passierscheine wurden für ungültig erklärt, die nördlich der Sperrzone wohnten, aber zum Beispiel in einer Fabrik in Saint-Louis arbeiteten, konnten nur noch die Verlegung ihres Wohnsitzes in die neutrale Zone beantragen. Das elsässische Neudorf, der Gemüsegarten von Basel-Stadt, kam anfänglich in die Sperrzone zu liegen, wurde aber nach Verhandlungen der neutralen Zone eingegliedert. Der Basler Platzkommandant erhielt zum Dank für sein Verhandlungsgeschick von den Neudörfern einen Zentner Spargeln geschenkt. Übrigens auch auf der badischen Seite zwischen Weil und Radolfzell am Bodensee wurde auch eine derartige neutrale Zone von 15 Kilometer Tiefe eingerichtet, also viel tiefer als auf der elsässischen Seite. Unterdessen wurde die Abdichtung der nördlichen Sperrlinie im Elsass vorangetrieben. Mitte März 1915 verkündete der für das Elsass zuständige Abschnittkommandant Major Hans Alexander Gäde, dass ab sofort die neutrale Zone mit einem 3 Meter hohen Drahtzaun vom Oberelsass vollständig abgesperrt sei. Der Zaun führte über 60 Kilometer vom Pontrutter Zipfel bis an den Rhein und besaß nur 7 Durchgangsstellen. Dort war es Zivilpersonen jeweils zwischen 8 Uhr morgens und 5 Uhr nachmittags gestattet, Lebensmittel, Waren, Fabrikate oder Materialien aus der neutralen Zone bis 20 Meter an die Sperrlinie heranzubringen und zu deponieren. Dann wurden sie von deutschen Mannschaften auf die andere Seite der Sperrlinie gebracht und den dort wartenden Empfängern ausgehändigt. Zitat: Jedweder Verkehr oder jedwedes Gespräch mit Zivilpersonen ist strengstens verboten. Wer versucht, mit solchen Transporten Briefe oder sonstige schriftliche Mitteilungen über die Sperrlinie zu schmuggeln, wird erschossen. Zitat Ende. Ausnahmeregelungen bestanden nur für Beamte, Geistliche, Ärzte und Hebammen. Der Drahtzaun wurde nachts elektrisch geladen und verschuldete in den folgenden Jahren einige Tote. Ich habe vor einiger Zeit von einem heutigen Schlachtenbummler, der allen Spuren des Ersten Weltkriegs im Elsass nachgeht, eine Karte zugestellt bekommen vom französischen Generalstab. Sie sehen darauf blau diesen Elektrozaun. Er führt hier durch, hier ist Basel, hier ist Saint-Louis, hier ist Neudorf, Villageneuf, noch eingeschlossen. Nicht? Und das führt bis zum Rhein hier. Und dann rüber bis zum Pontrutter Zipfel. Nun, äußere Grenzen schaffen immer auch innere Grenzen. Die schroffe Trennung von Kriegszone und Nichtkriegszone fand ihre subtilere, aber nicht minder schmerzhafte Fortsetzung in der städtischen Gesellschaft selber. Mehr als ein Drittel der Basler Bevölkerung waren Ausländer. Wer unter ihnen diensttauglich war, wurde zur Vaterlandsverteidigung in die Heimat abgezogen. Zurück blieben unterstützungsbedürftige Familien und viele junge Frauen, Arbeiterinnen und Dienstboten, verloren ihre Väter, ihre Brüder, ihre Verlobten an die Front. Das heißt, gegen 40% der Stadtbewohner waren familiär ähnlich vom Krieg betroffen wie die Familien in den Kriegsländern. Ein Berichterstatter der Basler Nationalzeitung spazierte nach den ersten Kriegswochen durch die Stadt und beobachtete, Zitat, wie da und dort in der Hoffnung auf ein paar Batzen an Ladeneingängen schüchtern ein Tischchen aufgerückt ist und darauf liegen Zeitungen, Karten vom Kriegsschauplatz und vor allem die amtlichen deutschen Verlustlisten feil, die sich jetzt fast jeden Tag um eine vermehren. Diese Listen haben in den ersten Tagen reißenden Absatz gefunden. Bei einigen mag's übel angebrachte Neugier gewesen sein, was sie zum Kaufen bewogen hat, aber bei den meisten war's die bange Sorge um einen nahen Angehörigen oder Freund. Ergreifend ist es, an den Straßenecken diese armen Frauen und diese Mägde mit dem Marktkorb unter dem Arm zu sehen, wie sie starren Blicks sich in die traurige Lektüre vertiefen. Mit anderen Worten, der Krieg aktivierte in der städtischen Bevölkerung selber eine Trennlinie zwischen Betroffenen und Zuschauenden. Diese Trennlinie dramatisierte sich dort, wo das Kriegselend direkt über die Grenzen in den städtischen Raum hineinbrach, wo Basel zum Transitraum wurde für den Austausch von Zivilgefangenen und Sanitätstruppen oder zur humanitären Zwischenstation bei der Rückführung von Kriegsopfern in ihre Heimatländer. Ich komme damit zum zweiten Punkt, die Grenze als Kontaktzone zwischen Krieg und Nichtkrieg. Ich spreche hier nicht von den täglichen Kriegskontakten der Grenzstadt durch Augenzeugenberichte, Postverbindungen oder behördliche Aufrufe. Es geht mir hier um etwas anderes. Die neutrale Schweiz spielte im Krieg eine von den kriegführenden Ländern eng definierte Rolle als Transitland für Kriegsversehrte und zivile Kriegsgefangene, die aus Feindesland zurück in die Heimat geführt wurden. In der zweiten Kriegshälfte entschloss sich Deutschland, mehrere hunderttausend Menschen, die aus den Kampfzonen Belgiens und Nordfrankreichs evakuiert worden waren, über die Schweiz in ihre Herkunftsnationen zurückzuführen. Das waren keine Fahrten nach Hause, denn die Herkunftsdörfer und Städte der Evakuierten waren zerstört. Es waren vielmehr Verpflanzungen an andere Aufnahmeorte, wo man, mittellos wie man war, selten einen herzlichen Empfang erwarten durfte. Die Repatriierungen entlasteten vielmehr die kriegführenden Länder und halfen der Schweiz, sich als humanitäre Insel, in Anführungszeichen, zu profilieren und in ihrer Neutralität zu legitimieren. Die Schweizer Grenzbahnhöfe in Schaffhausen, Basel und Genf wurden so zu Begegnungspunkten zwischen Kriegselend, humanitärer Hilfe und kriegsverschonter Gafferei. Hier ein Bild vom Elsässer Bahnhof. Sie sehen unten einen kriegsversehrten französischen Soldaten, umgeben links von weiß gekleideten weiblichen Hilfskräften aus Basel weitgehend, rechts Herren des Hilfskomitees Basel-Schaffhausen und oben auf der Brücke die Gaffer. Nicht? Als im Laufe der Jahre im Rahmen der humanitären Diplomatie zwischen den kriegführenden Staaten und den Neutralen, dem Vatikan und dem Roten Kreuz, immer wieder Kontingente von Schwerverletzten, Zivilgefangenen und Evakuierten aus den Kriegsgebieten in Basels Bahnhöfe einfuhren und hier einen Tag der Betreuung und Erholung zugestanden erhielten, hörte man von den überwiegend weiblichen Hilfskomitees immer wieder die Rede von den Elendesten der Elenden. Das ist eine Gruppe von Evakuierten auf dem Basler Bahnhof, die eben ausgestiegen sind. Eine Pionierin, der geht es eigentlich mit dem Mikrofon? Eine Pionierin der schweizerischen Kriegsnothilfe, Mathilde Paravicini, schrieb beispielsweise: Nie werde ich sie vergessen, diese Ärmsten. Scheu, müde, leer und trostlos der Blick, mürbe von Leid und Zerschlagenheit. Zitat Ende. Es waren vor allem diese aller Autonomie und Hoffnung verlustig gegangene Hilflosigkeit, die zahlreiche Bürgerinnen und Bürger Basels zum humanitären Engagement motivierte. Bürgerliche Hilfskomitees waren das Bindeglied zwischen Krieg und Nichtkrieg, zwischen Kriegsbetroffenen und Zuschauern. Sie pflegten Verwundete, schrieben und vermittelten Briefe, erstellten Vermisstenkarteien, führten Kinder und Eltern wieder zusammen, betreuten ankommende Kriegsopfer auf den Bahnhöfen und gingen persönlich oft bis an die Grenze der Selbstaufopferung, der psychischen und physischen Erschöpfung. Aber trotzdem, das Engagement war begrenzt, denn die Kriegsopfer wurden weiter transportiert. Der neutrale Grenzraum war nur Transitraum. In ihm konfigurierten sich Elend, Erschöpfung, Mitleid und Neugier zu einer spezifischen, kriegsbefreiten Kriegsbetroffenheit. Anders aber verhielt es sich, wenn über die Grenze nicht wehrlose Opfer kamen, sondern Menschen, die als Bedrohung wahrgenommen wurden. Ich bin beim dritten Punkt, die Grenze als Abwehrraum, und komme endlich zu den im Vortragstitel versprochenen Spionen. Die ersten Kriegswochen versetzten die Basler Bevölkerung in einen Zustand kollektiver Angst und Verunsicherung. Die vollkommene Nachrichtensperre der kriegführenden Mächte, Herr Neisen hat es schon angedeutet, provozierte Gerüchte, Spekulationen, hysterische Reaktionen. Bürgerinnen vergruben ihr Tafelbesteck im Garten. Bürger bastelten aus strohbelegten Türflügeln eine Bettstatt für den Zufluchtsort im nahen Wald. Die Nationalzeitung sprach von einem neuen, ja wahnsinnigen, nie erlebten Zustand, in den die Bevölkerung Basels über Nacht geraten sei. Propagandistische Aktionen, ausländische Provokateure und Spione säten Unruhe und Misstrauen. Die Spionenangst in der Grenzregion war nicht unberechtigt, in ihrer Übertriebenheit aber auch Ausdruck der überreizten psychischen Verfassung zur Zeit des Kriegsausbruchs. Zitat aus der Nationalzeitung im September 14: Die Unsicherheit wächst. Die Polizei berichtet von der Aushebung eines französischen Spionennestes, von abgefangenen Brieftauben. Man spricht von Dutzenden von Verhaftungen, von standrechtlichen Erschießungen bekannter Einwohner. Die harmlosesten Bürger, wenn sie zusammen hinten auf dem Tram stehen und darüber sprechen, werden zu unerbittlichen Henkern und fordern die grausamsten Strafen für die Verhafteten. Ein Basler bringt aus Lörrach die Kunde, drei Spione seien auf dem dortigen Friedhof erschossen worden. Die Spionenfurcht und Spionenriecherei greift rasend um sich. Harmlose Tauben werden für alle Fälle heruntergeschossen. Der Basler Marktplatz war bekannt für seine vielen Tauben. Dort gab es einfach Leute, die entfesselt die Tauben runterschossen, in der Angst, es könnten Brieftauben sein. Hier ein Beispiel aus einer deutschen Spionagegeschichte zum Ersten Weltkrieg, wie an einer Brieftaube ein Fotoapparat aufmontiert ist. Viele Geschichten wurden herumgeboten. Eine Dame mit Hutschachtel entpuppte sich als Mann mit Brieftauben. Es gab doppelte Briefumschläge mit Nachrichten, mit Milch geschriebene Briefstellen, die erst über Kerzenlicht die Schriftzüge sichtbar werden ließen, in Fertiggerichten und nassen Kinderwindeln über die Grenze geschmuggelte Nachrichten. Hier ein Beispiel, im Elsass ist es offenbar beliebt gewesen, dass man solche Tarnzeichnungen gemacht hat. Wem kann man die Skizze eines Laubblattes verwehren? Es ist ein Blatt, das die Zuflüsse in der Region zeigt und entsprechende Dispositionen militärischer Einheiten. Bekanntlich war Spionagehysterie bis in die maßgeblichen Kreise hinein ein europaweites Phänomen im Ersten Weltkrieg. Sie stand in einem eklatanten Missverhältnis zu der effektiven Bedeutung und den insgesamt vernachlässigbaren Erfolgen der Spionage. Ich erzähle Ihnen zur Veranschaulichung eine in den Basler Polizeiakten breit dokumentierte Geschichte aus der zweiten Jahreshälfte 1915. Und die geht so: Ein Kleinbasler Hotelier meldete der Polizei, dass bei ihm seit einiger Zeit eine Dame aus dem schweizerisch-jurassischen Borrentruy regelmäßig mit zwei französischen Herren diniere, einem Obersten und einem Viehhändler. Der Hotelportier habe für das Trio schon einige merkwürdige Botengänge erledigen müssen, Zeitungen an der Grenze holen, Nachrichten an die Solothurner Straße bringen und dergleichen. Nach einer Woche der Observierung durch die Polizei wurden die drei verhaftet. Zwei, als sie beim Bahnhof aus der Straßenbahn stiegen, und der Oberst wurde in der Wohnung seines Bruders in Basel verhaftet, wo gleichzeitig merkwürdigerweise auch der französische Generalkonsul anwesend war, sich maßlos enervierte über die Polizei, über das polizeiliche Auftreten und nur dank seiner Immunität einer Verhaftung entging. Bei der Vernehmung gestand die Frau, die sich anfänglich als in Dell wohnhafte Lörracherin ausgegeben hatte, dass sie zunächst als Serviertochter in Belfort gearbeitet, dann aber sich beim örtlichen Nachrichtenbüro aufgrund ihrer Zweisprachigkeit für Nachrichtendienste zur Verfügung gestellt habe. Nach Basel geschickt, nahm sie Kontakt mit dem Obersten auf, der seinerseits ein alter Schulfreund des Leiters des Nachrichtenbüros in Belfort war und, wie er im Polizeiverhör erklärte, als Patriot bereit war, für Frankreich zu spionieren. Dazu gehörte unter anderem die Beschaffung von Kartenmaterial, das Aufschluss gab über die Elektroleitungen zwischen den oberrheinischen Kraftwerken und den deutschen Festungen Istein und Breisach. Nun habe seine Verhaftung das vereitelt. Die Dame aus Borrentruy respektive Belfort war damit beauftragt, in Basel die Grenze zu überschreiten, um beim Grenzbahnhof Leopoldshöhe Truppenbewegungen und in Weil die Stimmung in der Bevölkerung zu erkunden. Da ihr der Übertritt trotz gefälschten Ausweisen nicht gelang, nahm sie beim Zoll im Auftrag des Obersten Briefe und Zeitungen von einer deutschen Dame in Empfang, die einst Mätresse des Obersten war, sich aber wegen ihrer fünf Kinder nicht über die Nachrichtenübermittlung hinaus als Agentin engagieren mochte. Der Viehhändler agierte als Mittelsmann. Die Dame aus Borrentruy-Belfort sandte ihre Materialien und Berichte an ein Postdepot in einem Gasthof an der jurassischen Grenze, dessen Wirt ebenfalls Verbindungen mit dem Belforter Geheimdienstchef hatte. Das veranlasste die Basler Polizei, über die Kantonsgrenzen hinaus aktiv zu werden und den fraglichen Wirt an der jurassischen Grenze festzunehmen. Während die drei Agenten ihrer Strafe zugeführt wurden, mehrmonatige Haft, saftige Bußen und Landesverweisung, hatte die Affäre für die Basler Polizei ein Nachspiel. Die französischsprachige und französischfreundliche Lokalpresse im Jura bekam Wind von der grenzüberschreitenden Spionageverfolgung, also kantonsgrenzenüberschreitenden Spionageverfolgung französischer Spione durch die Basler Polizei. Empörung in der französischen Schweiz über die einseitige Verfolgung französischer Spione war die Folge. Kein geringerer als der schweizerische Außenminister Hoffmann stellte in einem Interview mit einer Pariser Zeitung fest, die geografische Lage Basels scheint die Stadt zum Hauptquartier der Spione aller Länder gemacht zu haben. Das ist eine Tatsache. Dann aber ließ sich der Schweizer Außenminister dazu hinreißen, die Basler Polizei wegen Übereifer und fehlendem Taktgefühl zu kritisieren, worauf einmal mehr Feuer unter dem eidgenössischen Dach war. Die Schweizer Regierung hatte nämlich immer die diplomatische Balance zwischen Frankreich und Deutschland zu wahren. Der Kanton Basel-Stadt aber sah sich mit beträchtlich mehr französischen als deutschen Spionen konfrontiert, weil sich hier vom benachbarten Elsass her viele, nominell Reichsdeutsche, im Herzen aber frankophile Personen im Dunst der Geheimdienste bewegten. Deutschland dagegen war nach dem Angriff auf Frankreich via Belgien nicht mehr besonders an Spionageaktivitäten in der Basler Ecke interessiert. Sie sehen hier also einen deutlichen Unterschied zur Spionageabwehr etwa in Freiburg. Hier gehörten Spione zum Feind, in Basel aber zum Nachbarn, dem gegenüber man sich neutral zu verhalten hatte. Noch mehr, wenn Basler Behörden französische Personen der Spionage verdächtigten, riskierten sie immer auch die Freundschaft ihrer französisch gesinnten Nachbarkantone. Sie riskierten also eidgenössischen Zwist, wie er als Graben zwischen deutscher und französischer Schweiz den ganzen Krieg hindurch bis hin zu national erschütternden Krisen unser Land durchzog. Und noch etwas zeigt die Geschichte. Und das ist wieder grenzraumspezifisch. Spione arbeiten in zivilen Vermittlungsnetzen. Sie wissen sich und ihre Botschaften raffiniert zu tarnen und sind in der Gesellschaft verankert, oft mit prominentem politischem Sukkurs, der französische Konsul. Deshalb schafft Spionage Verunsicherung bis in den Kern der Gesellschaft des Grenzgebiets. Wem kann man noch trauen? Ist der merkwürdige Nachbar sauber? Ist auf den frankreichfreundlichen Cousin oder die deutsche Dienstbotin Verlass? Jede Enttarnung von Agenten oder gar Agentenringen steigerte Aufregung und Argwohn. Fiktionen ersetzten fehlende Fakten. Denunziation war vielfach ein Akt der Entlastung in einem Klima allgemeiner Unsicherheit. Es entstand eine Misstrauenskultur, welche die Gesellschaft durchgiftete und das legitime Bedürfnis nach Zusammenhalt in der Gefahr, nach Rückhalt in der gemeinschaftlichen Solidarität hintertrieb. Spione wurden deshalb auch in Basel als extrem verwerfliche Elemente angesehen, die den Zusammenhang der eigenen Gesellschaft gefährdeten. Ich verlasse nun die Spione und wende mich einer anderen Gruppe zu, die immer wieder die Grenze nach Basel überwand. Es handelt sich um Militärflüchtlinge, also Deserteure und Kriegsdienstverweigerer oder Fahnenflüchtige und Fahnenscheue. Ich beschränke mich auf einen Vorfall an Basels Grenze, der im Zeichen des deutsch-schweizerisch-welschen Zerwürfnisses wieder für gesamtschweizerische Erregung gesorgt hatte. Am 9. Januar 1916 wurden in Basels Innerstadt zwei Elsässer polizeilich aufgegriffen. Der eine, ein offensichtlicher Deserteur, er hatte noch Uniformstücke auf sich, wurde sofort den Armeeorganen zur Internierung überwiesen. Der andere aber, ein Zivilist ohne Schriften, gab sich als Wehrdienstverweigerer aus, nannte sich Léon André Lallemand und wurde vom Basler Militärdirektor Miescher am folgenden Morgen umstandslos als schriftenlos an die Grenze zurückgestellt. Erst Wochen später wurde der Fall in der welschen Presse ruchbar und erzeugte in der französischen Schweiz höchste Empörung über die unmenschliche Basler Polizei, die das Asylrecht eines Elsässers missachte. Das sind alles Karikaturen, also das ist eine Karikatur aus der Weltschweiz, auch die nächste. Interessant, Sie sehen hier einen Schweizer mit Schmerbauch, mit Bayernmütze, also deutsch gekleidet, weil er eine Keule, einen Hammer schwingt, auf dem Pangermanismus steht. Also die Welschen unterstellen den Schweizer, ihr seid bereit, einfach Deutsche zu sein. Und der schlägt mit einer Keule auf ein Brett, den Hauden-Lukas, nicht, vom Jahrmarkt. Und dieses Brett schleudert dann den im Vordergrund sitzenden, eher intellektuell und aussehenden, unbewaffneten Lallemand über den Stacheldraht im Hintergrund in den Korb des Deutschen mit Pickelhaube. Und dort wird er in Gewahrsam genommen. Der Fall Lallemand zog noch lange Wellen. Er wurde aber nicht irgendwie totgeschossen in Deutschland, sondern er wurde in Gewahrsam genommen. Und die Basler Polizei fühlte sich dann auch entsprechend entlastet, als dies ruchbar wurde. Später hat Lallemand dann nach Forderungen an die Basler Polizei wegen falscher Behandlung gestellt, die nicht erfüllt wurden. Nun, auch der Schweizerische Bundesrat rügte wegen diesem Fall die Basler Polizeibehörden. Wir bedauern, dass Basel den Fall Lallemand in dieser summarischen und rücksichtslosen Weise erledigt hat. Es hätte sich und dem ganzen Lande in dieser schwierigen Zeit diesen Fall Lallemand ersparen dürfen. Zitat Ende. Im letzten Kriegsjahr revidierte aber der Bundesrat seine liberale Haltung, weil sich die öffentliche Meinung aufgrund interner Vorfälle zunehmend dagegen wandte. Er sperrte im Mai 1918 die Grenzen für ausländische Dienstverweigerer, um sie auf lauten Protest hin im Oktober allerdings wieder zu öffnen. Die bundesrätliche Unentschiedenheit brachte die Polarisierung in der Frage der Militärflüchtlinge zum Ausdruck. Militärflüchtlinge galten den einen als zweifelhafte Drückeberger, nicht? Die eigenen Männer stehen brav an der Grenze und die kommen da und sind dienstfrei in der Stadt und bekommen womöglich Arbeit. Sie galten als sozialistisch angehauchte Antimilitaristen, als unehrenhaft und pflichtscheu, während die anderen sie als an Leib und Leben bedrohte Heimatlose von hoher ethischer Gesinnung in Schutz nahmen. Aus Sicht der Basler Polizeidirektion sollten neu über die Grenze kommende Refraktäre, so nannte man die Wehrdienstverweigerer, gleich wie Agenten, fremde Spekulanten, Schieber und Provokateure behandelt werden, nämlich als lästige Ausländer und unerwünschte Elemente die mindestens interniert, wenn nicht ausgewiesen, gehörten. Das sind neue Begriffe im Diskurs über Ausländer. Sie signalisieren, wie der Krieg und die im Zwielicht der Grenze sich tummelnden Profiteure allmählich eine schärfere Gangart in der Grenzpolitik provozierten und wie die Sprache der Ausgrenzung und Diffamierung immer weitere Ausländergruppierungen unter Generalverdacht stellte. Was im September 1915 in den bundesrätlichen, also in den eidgenössischen bundesrätlichen Weisungen als, Zitat, Abschiebung und Ausweisung schriftenloser und lästiger Fremder aus der Schweiz, Zitat Ende, begann, setzte sich im März 1916 fort in einer verschärften Kontrolle über das Tun und Treiben verdächtiger Elemente, welche ohne einen ersichtlichen Zweck in unser Land kommen und sich zumeist in den Gasthöfen und Pensionen beschäftigungslos aufhalten. Und im November 1917 war es soweit. Zur Grenzpolizei, welche den Grenzverkehr kontrollierte, gesellte sich neu die Fremdenpolizei zur Kontrolle der Ausländer im Landesinnern. Damit hatte auch die Schweiz zu ihrem nationalistisch grundierten Feindbild gefunden. Wer von außen kommt, ist potenziell verdächtig oder bedrohlich. Ich komme zum vierten zusammenfassenden Punkt, der Grenze als Stressraum. Leider habe ich dazu schlicht keine passenden Bilder gefunden. Vielleicht finden Sie deshalb diese These auch diskutabel. Ich stelle sie zur Diskussion. Unwissenheit, Bedrohungsgefühle, Misstrauen, Entsetzen und Mitleid, das waren, orchestriert vom täglichen Kanonendonner aus den Vogesen, Stressfaktoren, die das Leben im Grenzraum des Kriegs mit charakterisierten. Sie hatten ihren gemeinsamen Nenner darin, dass sich die Menschen vom Krieg betroffen fühlten, ohne an ihm beteiligt zu sein. Erregt, aber zur Passivität verurteilt, das war das Lebensgefühl im Grenzraum des kriegsverschonten Basel. Wie diesen Stress aushalten, die psychische Spannung, gefesselt in der Passivität des Zuschauens, rief nach Aktion und kollektivem Erlebnis. Deshalb, ja, das ist noch etwas früh. Deshalb wirkte die Mobilmachung für die in der Schweizer Armee einberufenen Männer wie eine Erlösung. Man freute sich auf den Militärdienst nicht sonderlich, empfand aber den Wehrdienst an der Grenze als Angebot, über die eigene Privatheit hinaus wirksam werden zu können, befreit aus der individuellen Isolation und Richtungslosigkeit angesichts der kollektiven Erregung. Rückblickend beschrieb dies ein junger, strebsamer Basler Offizier so, Zitat, der nüchterne, klare Befehl riss uns hinaus aus der fast unerträglich gewordenen Spannung. Er stellte uns mit einem Schlage hinein in den uns aus Friedensdiensten vertrauten Gedankenkreis. Er befreite uns von jener Stimmung der Verzagtheit und Verworrenheit, die auch die Bürgerschaft unserer Stadt, gemeint ist Basel, ergriffen hatten und in so vielfach lächerlichem und verächtlichen Gebaren im Sorgen und Hasten für eigene Sicherheit und Verprofiantierung ihr Spiel trieben. Zitat Ende. Und was taten die anderen? Eine nach Basel eingeheiratete St. Gallerin bemerkte in ihrem Tagebuch, die aus dem Deutschen Reich ausgewiesenen Italiener, die gleich bei Kriegsausbruch in Basel zu Tausenden sich stauten, um nach Italien weitertransportiert zu werden. Die Bahnhöfe waren verstopft durch Mobilisation und Ferienheimkehrende. Diese Italienerkolonnen hätten den Baslerinnen und Baslern erstmals vor Augen geführt, was der Krieg an Elend erzeugte. Und dann wörtlich: Der Bevölkerung tut die Ablenkung ganz gut. Sie hat ein Ziel für den ruhelosen Tatendrang, den jeder in sich spürt. Humanitäre Hilfe also auch hier als psychische Entlastung. Eine weitere grenzraumspezifische Form der Spannungsabfuhr bildete schließlich der Kriegstourismus. An geeigneten, das ist vielleicht ein hochgegriffenes Wort, aber es wird so verwendet, an geeigneten Abenden strömten Scharen aus der Stadt auf die umliegenden Höhen, um Waffenblitze, Mündungsfeuer, Leuchtkörper jenseits der Grenze zu beobachten, den Kanonendonner, die Artilleriegranaten zu identifizieren, was für Waffen, woher kamen sie, vielleicht auch Flugzeuge, Zeppeline und Fallschirme zu bestaunen. Der Antrieb dazu war aber weniger die Neugier auf Spektakel als das Gemeinschaftserlebnis. Man wollte über das in dunkel gehüllte militärische Geschehen gewissermaßen durch eigene Beobachtung verbürgte Informationen gewinnen und mit anderen teilen. Abseitsleben, sagt die Nationalzeitung, oder also kommentiert ein Journalist, Abseitsleben ist unmöglich, hat etwas Grauenhaftes. Sich zusammentun, aufgehen in der Gesamtheit, macht alles erträglicher. Mit dem Blick auf die Feuerzeichen wollte man Zeitzeuge des gewaltigen Völkerringens sein. Man wollte hinaus aus der sorgenvollen und informationsarmen Enge und Vereinzelung des städtischen Alltags, um am Horizont der Stadt gemeinsam einen Zipfel des Weltspektakels zu erhaschen. Es war das Bedürfnis nach Abwechslung, Gemeinschaft und Aktion in einer beklemmenden Zeit. Es gab auch extremere Beispiele. Der heute vergessene Basler Schriftsteller Hermann Kurz, glühender Parteigänger Deutschlands, erzählt in seinem Erlebnisbuch Vogesenwacht. Am 9. August 1914 grollt zum ersten Male der Kanonendonner über das Elsass ins badische Land hinein und nach Basel. Immer wieder kommt das Rollen daher wie ein fernes Wetter. Auf der Straße stehen die Menschen und schauen aus und horchen. Eine eigene Unruhe liegt über allen. Auf allen Gesichtern ist die Frage, was bedeutet das Rollen? Wo kommt es her? Was wird daraus? Steht vor unseren Toren eine Schlacht bevor? Auch mich hat die Unruhe erfasst. Ich fand kein Bleiben mehr. Ich nahm ein Auto und fuhr an die elsässische Grenze. Dort war nur der Grenzschutz zurückgeblieben. Kein deutscher Soldat stand an den Grenzpfählen. Ich passierte. Der Führer des Autos wollte um keinen Preis mit. Er machte Kehrt und raste davon Basel zu. Ich eilte über Stock und Stein dem Kanonendonner entgegen. Tatsächlich, Kurz lief, getrieben von Neugier und angefixt von der Extremsituation, in die bewaldeten Hügel um Altkirch hinein und fand sich plötzlich im Artilleriehagel französischer Geschütze. Er stellte sich in den Schutz eines großen Baums. Fortwährend ging das Sausen über mich hinweg, immer viermal rasch hintereinander, dann trat wieder eine kleine Pause ein. Gegen Abend kam es zum Gegenschlag deutscher Infanterieeinheiten, bis der Gefechtslärm erstarb und Kurz sich einigermaßen enttäuscht auf die Suche nach einer Übernachtungsgelegenheit machte. Kein glänzendes Schlachtbild hatte ich gesehen. Nur wenige Truppenteile und dennoch war ich mitten in den Gefechtsraum gelaufen. Der Drang nach Aufklärung griff ins Leere. Keine Schlachten mehr, in denen Linie gegen Linie mit aufgepflanztem Bajonett vorrückt, keine sichtbaren Siege und Niederlagen mehr. Der moderne Krieg beginnt, er beginnt in seiner unheimlichen Unsichtbarkeit. Das schafft keine Beruhigung im Grenzraum. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Der Erste Weltkrieg bedeutete das Ende des liberalen Europa. Seine Grenzen wurden zu strikt kontrollierten nationalen Trennlinien. Seither gibt es den obligatorischen Reisepass oder die Identitätskarte. Lörrach und Saint-Louis wurden für die Basler zum Ausland. Und seither ist auch Fremdenangst in der Schweiz ein immer wiederkehrendes politisches Thema, wie Sie wissen. Seither reiben sich immer wieder Ausländer, Abwehr und humanitäre Tradition. Um mit einem versöhnlichen, wenn auch reichlich geschönten Bild aufzuhören, im dosierten humanitären Engagement hatte die im Ersten Weltkrieg zerrissene Schweiz das einzige Bild der nationalen Einheit und grenzüberschreitenden Solidarität gefunden. Verwundete und Kriegsgefangene, also hier ein Franzose und ein Deutscher im Schoß der Mutter Helvetia, die ein Rotkreuz Helvetia ist, Verwundete und Kriegsgefangene nach differenzierten Kriterien ausgewählt, fanden als Internierte Aufenthalt vor allem in der Bergregion der Innerschweiz. Aber das ist bereits ein anderes Thema abseits der Grenze. Ich danke Ihnen. Applaus